Wir machen weiter im Markus-Evangelium. Ludwig hat die Verleugnung des Petrus rausgestrichen. Irgendwo mussten wir kürzen. Das heißt, die Verse 66 bis 72 werden wir jetzt nicht gesondert behandeln. Das ist die bekannte Geschichte, wie Petrus Jesus dreimal verleugnet hat. Und wir werden uns jetzt die Verse 1 bis 26 von Kapitel 15 angucken. Markus Kapitel 15, die Verse 1 bis 26. Vielleicht kurz zur Orientierung, wie sich das so in der Woche abgespielt hat. Am Donnerstag, also quasi heute, ist Jesus abends, hat er das Passafest gefeiert, wurde dann die ganze Nacht über, wurde dann abends eben beim Beten, nach dem Beten gefangen genommen, wurde dann die ganze Nacht auf den Freitag über verhört und ist dann im Laufe des Freitags zum Tode verurteilt worden und dann Freitagabend gekreuzigt worden. Also dass ihr so ein bisschen die zeitliche Vorstellung habt. Jetzt geht es nämlich in Kapitel 15, Vers 1 los mit dem Satz und gleich in der Frühe, und damit ist der Freitagmorgen gemeint. Und gleich in der Frühe fassten die obersten Priester mit den Ältesten und Schriftgelehrten und dem ganzen Hohen Rat einen Beschluss und führten Jesus gebunden hin und lieferten ihn dem Pilatus aus. Und Pilatus fragte ihn, bist du der König der Juden? Er aber antwortete und sprach zu ihm, du sagst es. Und die obersten Priester brachten viele Anklagen gegen ihn vor, er aber antwortete ihnen nichts. Pilatus aber fragte ihn wieder und sprach, antwortest du nichts? Sieh, wie viele Dinge sie gegen dich aussagen. Jesus aber antwortete nichts mehr, sodass sich Pilatus wunderte. Aber anlässlich des Festes pflegte er ihnen, einen Gefangenen freizugeben, welchen sie wollten. Es lag aber ein gewisser Barabbas gefangen, samt den Mitaufrührern, die im Aufruhr einen Mord begangen hatten. Und die Menge erhob ein Geschrei und fing an, das zu verlangen, was er ihnen jedes Mal gewährt hatte. Pilatus aber antwortete ihnen und sprach, wollt ihr, dass ich euch den König der Juden freigebe? Denn er wusste, dass die obersten Priester ihn aus Neid ausgeliefert hatten. Aber die obersten Priester wiegelten die Volksmenge auf, dass er ihnen lieber den Barabbas losgeben sollte. Und Pilatus antwortete und sprach wiederum zu ihnen, was wollt ihr nun, dass ich mit dem tue, den ihr den König der Juden nennt? Sie aber schrien wiederum, kreuzige ihn. Und Pilatus sprach zu ihnen, was hat er denn Böses getan? Da schrien sie noch mehr, kreuzige ihn. Weil nun Pilatus die Menge befriedigen wollte, gab er ihnen den Barabbas frei und übergab Jesus, nachdem er ihn hatte auspeitschen lassen, damit er gekreuzigt werde. Da führten ihn die Kriegsknechte hinein in den Hof, das ist das Prätorium, und sie riefen die ganze Schar zusammen, legten ihm einen Purpurmantel um, flochten eine Dornenkrone und setzten sie ihm auf. Und sie fingen an, ihn zu grüßen, sei gegrüßt, König der Juden. Und sie schlugen sein Haupt mit einem Rohr, spuckten ihn an, beugten die Knie und fielen vor ihm nieder. Und nachdem sie ihn verspottet hatten, zogen sie ihm den Purpurmantel aus und legten ihm seine eigenen Kleider an, und sie führten ihn hinaus, um ihn zu kreuzigen. Und sie zwangen einen Vorübergehenden, der vom Feld kam, Simon von Kyrene, den Vater von Alexander und Rufus, ihm das Kreuz zu tragen. Und sie brachten ihn auf den Platz Golgatha, das heißt übersetzt Schädelstätte. Und sie gaben ihm Myrrenwein zu trinken, aber er nahm ihn nicht. Und nachdem sie ihn gekreuzigt hatten, teilten sie seine Kleider und warfen das Los darüber, was jeder bekommen sollte. Es war aber die dritte Stunde, als sie ihn kreuzigten. Und die Inschrift, die seine Schuld anzeigte, war darüber geschrieben, der König der Juden. Joshua Bell ist einer der besten Geigenspieler der Welt. Ich weiß nicht, ob ihn jemand von euch kennt. Wenn man ihn bei einem Konzert hören will, dann muss man für die billigsten Plätze $100 bezahlen. Und vor mehr als 10 Jahren ließ er sich auf ein Experiment ein. Er hatte in Washington gerade ein Konzert gegeben und dann hat er beschlossen, okay, jetzt mache ich Folgendes. Ich ziehe mir so ältere Klamotten an, so Waldklamotten, mit denen man Waldgeländespiele macht, zieh mir so eine alte Baseball-Cap an, nimm meine Geige, stell mich in die Washingtoner U-Bahn und spiele einfach so Lieder. So wie das Straßenmusikanten so machen. Und er hat das Ganze filmen lassen. Eine Dreiviertelstunde lang hat er gespielt. Und man kann auf diesem Film zählen, über 1000 Leute sind vorbeigelaufen. Von diesen 1000 Leuten sind überhaupt nur 7 Leute stehen geblieben. Und einer von diesen 7 Leuten, weil er ihn erkannt hatte. Alle anderen hetzten vorbei von A nach B. Dabei hätten sie ein kostenloses Konzert bekommen können, wofür sie normalerweise 1000 Dollar oder 100, mindestens 100 Dollar hätten bezahlen müssen. Wisst ihr, an diesem Tag sah Joshua Bell aus wie einer von tausenden Straßenmusikanten in Washington. Und bis auf einen Menschen erkannte ihn keiner. Warum war das so? Weil er so auftrat, wie man es einfach nicht von Weltklasse-Geigern gewohnt ist, sondern eher so von so Mittelklasse-Geigern, die irgendwie ihr Taschengeld aufbessern wollen. Und noch viel deutlicher ist es bei Jesus. Ja, er kam als Gottes Sohn in diese Welt, um ein König zu sein und ein Königreich aufzurichten. Und ähnlich wie bei Joshua Bell damals in der Washingtoner U-Bahn erkannten ihn die Leute nicht. Sie sind vorbeigehetzt. Sie haben ihn entweder gar nicht verstanden oder sie haben ihn falsch verstanden. Und ähnlich wie bei Joshua Bell hing das damit zusammen, dass die Menschen eine bestimmte Vorstellung im Kopf haben. Wenn ich durch die U-Bahn in Washington laufe und da einen abgeranzten Straßenmusikanten sehe, dann gehe ich einfach nicht davon aus, dass es ein Weltklasse-Geiger ist. Und ähnlich war es bei den Leuten damals, als sie Jesus gesehen haben und gehört haben, der will ein König sein, haben sie sich gedacht, hey, ich habe eine Vorstellung von einem König, Jesus ist anders, also kann Jesus kein König sein. Jesus war ein König, der so anders war als alles, was die Menschen über Könige wussten, dass sie ihn nicht erkannten. Wisst ihr, Markus bemüht sich, uns in den ersten 14 Kapiteln, von den 16 Kapiteln, die das Markus-Evangelium hat, uns Jesus als König darzustellen. Jesus spricht immer wieder von seinem Königreich und erklärt den Leuten, und Markus berichtet es 14 Kapitel lang, wie sein Königreich aussieht. Ja, wie kommt man da rein? Wie sieht das aus? Was hat es mit diesem Königreich auf sich? Und klar wird immer, Jesus versteht sich selbst als der König dieses Königreiches. Er spricht auch von mein Reich und so weiter. Aber in den ganzen ersten 14 Kapiteln benutzt Markus kein einziges Mal das Wort König, um Jesus zu beschreiben. Nicht ein einziges Mal. Und auch sonst ist seine Königsgeschichte völlig gegen alles, was man so von Königen weiß. Ja, ihr kennt ja auch solche Königsgeschichten von Königen, die in Schlössern leben und einen ganzen Hofstaat haben und eine schöne Frau und eine süße Prinzessin als Tochter und so weiter und so fort. Jesus war völlig anders. Ja, normale Könige starten ihre Karriere auf einem goldenen Thron. Oder zumindest in einer goldenen Wiege. Jesus startete seine Karriere in einem dreckigen Stall. Und wenn man jetzt denkt, okay, schlechter Start, aber danach ist Jesus als König voll durchgestartet, dann irrt man sich. Ja, Jesus hat als König ein Königreich aufgebaut, aber ein Königreich, was für die Menschen damals völlig unsichtbar war. Ja, sichtbar waren die römischen Soldaten, die Israel fest in ihrer Gewalt hatten. Und die Juden hassten diese römischen Soldaten. Ja, wie ein König hat Jesus für sein Königreich gekämpft, aber seine Waffen waren keine Schwerter, sondern sein Wort. Wie ein König hat er zwar Soldaten, aber das waren erstens nur sehr wenige, nämlich 12 oder jetzt noch 11. Und zweitens waren die zu diesem Zeitpunkt, als die Schlacht begann, schon längst weg. Ja, wie ein König hat einen Herrschaftsanspruch, aber Steuern sollten die Menschen trotzdem an den Kaiser in Rom bezahlen. Ja, wie ein König reitet er, aber nicht auf einem hohen, prächtigen Ross, sondern auf einem kleinen, jungen Esel. Hinzu kommt, dass er keinen Palast hat und auch kaum Besitz. Er hat niemals geheiratet. Und heiraten war damals für die Könige absolut wichtig, nicht nur damit sie eben eine Königin hatten, sondern auch damit sie eine Dynastie gründen konnten. Ja, ihre Nachkommen sollten ihre Nachfolger sein. Jesus hat nie geheiratet und hatte keine Kinder. Und unter anderem aus diesen Gründen wird er 14 Kapitel niemals als König bezeichnet. Und dann beginnt Kapitel 15, unsere 26 Verse. Und wenn ich euch jetzt fragen würde, okay, sieht er jetzt mehr als ein König in diesen Versen aus als vorher oder weniger, dann würdet ihr wahrscheinlich sagen, ja, noch viel weniger. Also vorher sah er schon nicht wie ein König aus, aber jetzt hier, wo er verspottet und geschlagen wird, und Das sieht ja noch weniger als ein König aus. Aber interessanterweise wird er gleich 5-mal in diesem Kapitel als König bezeichnet von Markus. 14 Kapitel niemals und jetzt in einem Kapitel 5-mal. Und das in einem Kapitel, wo er überhaupt nicht, wirklich jetzt überhaupt endgültig gar nicht mehr wie ein König aussieht. Er ist ein verurteilter, verspotteter, gekreuzigter König. Und deswegen habe ich die Bibelarbeit für heute genannt, ein König, wie ihn die Welt noch nicht gesehen hat. Das Erste, was wir uns angucken wollen, ist ein König, den die Welt noch nicht gesehen hat, weil er uns zum Staunen bringt. Mal eine kurze Zusammenfassung von dem, was wir hatten. Jesus hatte mit seinen Jüngern Donnerstagabend das Passafest gefeiert. Danach war er in den Garten Gethsemane gegangen, hatte dort gebetet. Und dann hatte ihn dieser Trupp gefangen genommen. Petrus wollte ihn noch mit einem Schwert verteidigen. Hat dem einen Knecht das Ohr abgeschlagen, Jesus hat es wieder gesund gemacht. Dann wurde er abgeführt, dann gab es in der Nacht diesen lächerlichen Schauprozess vor dem jüdischen Hohen Rat. Und der endete damit, dass der jüdische Hohe Rat gesagt hat, diesen Jesus, den müssen wir zum Tod verurteilen wegen Gotteslästerung. Er hat sich selbst zum Gott erklärt. Der Hohe Rat, das habe ich euch heute Morgen schon erklärt, das war das höchste jüdische Gericht. Und die Römer als Besatzungsmacht, die ließen den Rat bestehen und erlaubten ihm in Dingen, die das jüdische Gesetz betraf, zu entscheiden. Ja, ich habe euch erklärt, ja, ein Diebstahl oder so geschah, dann konnte man als Jude einen anderen Juden vor dem Hohen Rat verklagen und dann hat der Hohe Rat eben darüber entschieden. Das Problem war nur, eine Sache durften sie nicht entscheiden und das waren die Todesstrafe. Da haben die Römer gesagt, das machen wir selber. Also ihr lieben Juden, wenn ihr sagt, der und der hat den Tod verdient, dann entscheiden wir darüber. Und deswegen beschloss der Hohe Rat, gleich am Freitagmorgen dann Jesus den Römern vorzuführen und die Römer dazu zu bringen, Jesus umzubringen. Denn nur die Römer durften das entscheiden. Und die Römer waren in Israel durch 2 Männer vertreten. Ja, der Kaiser war weit weg in Rom und deswegen hat der Kaiser jetzt natürlich nicht Mordprozesse in Jerusalem führen können. Und deswegen gab es in Jerusalem 2 Männer, die den römischen Staat vertreten haben. Der eine war König Herodes, ein Halbjude, dem die Römer erlaubt haben, dort König zu spielen. Der hatte begrenzte Macht unter der Oberherrschaft des Kaisers in Rom. Und der zweite, der das durfte, war der Statthalter für den Kaiser in Rom. Und das war Pontius Pilatus. Und beide teilten sich die Macht in Israel damals sehr kompliziert auf. Das hat immer dazu geführt, dass die beiden sich gestritten haben. Also Herodes und Pilatus waren Todfeinde. Wir lesen in einem anderen Evangelium interessanterweise, dass sie sich über den Prozess gegen Jesus, dann sind sie Freunde geworden, aber vorher waren sie Todfeinde. Und diese beiden befinden jetzt über den Tod oder die Anklage an Jesus. Markus beschränkt sich darauf, uns die Anklage vor Pilatus zu berichten, es gab aber auch noch eine vor Herodes. Jesus steht jetzt vor Pilatus und Pilatus fragt Jesus, bist du der König der Juden? Und wir denken uns, hä? Komische Frage. Also bisher ging es in diesem ganzen Prozess doch noch nie um die Frage, Jesus, bist du der König der Juden? Ja, die Juden hatten doch gesagt vor dem Hohen Rat, dass Jesus behauptet hat, Gott zu sein. Das war das Problem. Und jetzt ging es plötzlich irgendwie darum, dass Jesus behauptete, der König der Juden zu sein. Warum das denn? Die Juden waren natürlich schlau. Und die wussten, okay, wenn wir jetzt zu dem römischen Gericht gehen und dem erzählen, Jesus hat behauptet, Gott zu sein, dann hätte sich der Pilatus dahingesetzt, am Kopf gekratzt und gesagt, sag mal, habt ihr sie noch alle? Dann ist er vollkommen durchgedreht, aber das ist nun mal nicht strafbar. Ja, irre zu sein ist nicht strafbar im Römischen Reich. Also sich selbst zum Gott erklären, das haben auch schon andere gemacht. Komm. Aber eine Sache, die hat die Römer sehr hellhörig gemacht. Und das waren Aufstände. Das heißt, wenn irgendwer in den Gebieten, die sie besetzt hatten, behauptet hatten, hat, ich bin König, dann wurden sie sehr, sehr vorsichtig. Weil dann bestand die Gefahr, dieser König plant einen Aufstand und dieser Aufstand führt dazu, dass es Probleme gibt und diese Probleme führen dazu, dass der römische Kaiser Truppen in diese Provinz schicken muss und diese Truppen müssen für Ruhe sorgen und das ist Arbeit und das kostet Menschenleben, viel zu viel Stress. Also wenn irgendwer ankam und gesagt hat, ich bin hier der neue König und der hat vorher nicht den Kaiser in Rom gefragt, dann war das für die Römer höchst kritisch. Und das wussten die Juden natürlich. Und deswegen änderten sie ihre Anklage und sagten, jetzt neue Version, nicht mehr Jesus hat behauptet, Gott zu sein, sondern Jesus hat behauptet, König zu sein. Und sie wussten, das macht auf die Römer deutlich mehr Eindruck. Wir haben ja schon gesehen, Jesus war tatsächlich König. Aber er hatte das nie von sich so gesagt. Ja, Markus hat ja nie gesagt oder nie berichtet, dass Jesus selbst König ist, weil Jesus das nie so von sich selbst gesagt hatte. Ja, und Lukas berichtet in seinem Evangelium sogar, dass die Juden zu Pilatus gegangen sind und mit ihren Lügen einfach weitergemacht haben. Ja, sie haben erzählt, Jesus hat uns gesagt, wir sollen keine Steuern bezahlen. Ja, nur ein paar Tage vorher hatte Jesus ein Streitgespräch mit den Pharisäern im Tempel. Und wisst ihr, was der Witz ist? Die Pharisäer wollten keine Steuern bezahlen, deswegen sind sie zu Jesus gekommen und haben gesagt, Jesus, ist es richtig, Steuern zu bezahlen? Da hat Jesus so eine Münze genommen, wo der Kopf des Kaisers drauf war und hat gesagt, von wem ist da der Kopf drauf? Haben die Juden gesagt, oder die Pharisäer gesagt, der Kaiser. Und dann hat Jesus gesagt, also bezahlt eure Steuern dem Kaiser. Ja, und jetzt kommen dieselben Juden, die keine Steuern bezahlen wollten, an den Kaiser in Rom, zu Pilatus und sagen, Jesus hat gesagt, wir sollen keine Steuern bezahlen. Und was macht Jesus? Jesus schweigt wieder. Hat vor dem Hohen Rat geschwiegen und er schweigt jetzt auch vor Pilatus. Ja, wie der Hohe Rat auch, verdient Pilatus keine Antwort. Denn tief in seinem Herzen weiß er, dass Jesus unschuldig ist. Und in solchen Fällen ist Schweigen oft besser als Reden. Ja, Jesus antwortet nicht nach dem Motto, ich habe es nicht nötig, dir darauf zu antworten. Es ist von Jesus nicht arrogant, so nach dem Motto, ach, mit dem rede ich erst gar nicht, sondern es ist anklagend, verurteilend. Ja, wenn ich mich jetzt verteidige, dann mache ich irgendwie deutlich, diese Anklage hat Substanz, da ist was dahinter. Aber wenn ich gar nicht antworte, mache ich schon deutlich, da ist nichts vorhanden. Was tut Pilatus? Vers 5 lesen wir, er staunte. Wir können auch sagen, wunderte sich. Ich habe in den ersten Punkt genannt, ein König, wie ihn die Welt noch nicht gesehen hat, weil er uns zum Staunen bringt. Und Pilatus staunt hier. Die Frage ist, ist das ein Zeichen von Stärke oder von Schwäche, über Jesus zu staunen? Pilatus war ein seltsamer Mann. Ja, so ein Karrieretyp. Wahrscheinlich kam er direkt aus Rom und hat als hoher Beamter eben einen Job gesucht. Und der Kaiser hat ihn nach Jerusalem geschickt. Das war nicht gerade so der Traumjob. Das war ungefähr so weit weg, wie man sich nur irgendwie vorstellen kann, von Rom wegzukommen, im Römischen Reich. So ein bisschen so, wie wenn man nach Frankfurt geht und fragt, naja, wo kann ich hier irgendwas von Deutschland verwalten? Und man würde dann in die letzte Ecke von Deutschland nach Ostfriesland oder Rügen oder so geschickt werden, ja, wo man sich so denkt, da ist ja gar nichts los. So ähnlich war das, wenn man als römischer Beamter nach Jerusalem geschickt wurde. Und der Pilatus hat sich gedacht, okay, ich mache das ein paar Jahre, ich versuche das gut zu machen und wenn ich das gut gemacht habe, dann darf ich zurück nach Rom und dann kriege ich bestimmt einen besseren Posten. Also irgendwie Statthalter in Frankreich sein oder irgendwie sowas. Aber Pilatus war ein richtig schlechter Statthalter. Ja, Statthalter mussten immer versuchen, gleichzeitig dem Kaiser in Rom natürlich zu gefallen, aber sie mussten gleichzeitig darauf achten, dass sie, in dem Fall die Juden, eben nicht provozierten. Also sie mussten gleichzeitig so ein gutes Verhältnis zu den Besetzten haben und zum Kaiser in Rom. Und Pilatus kannte die jüdische Kultur überhaupt nicht, interessierte sich auch nicht dafür und eine seiner ersten Amtshandlungen war, er ging mal in den Tempel und klaute da den Tempelschatz raus. War ja wertvoll, kann man ja mal machen, könnte ich aber vorstellen, dass die Juden dann nicht sehr begeistert darüber waren. Also Pilatus war extremst unbeliebt. Und in diesem ganzen Prozess stand er unter enormem Druck. Der Kaiser in Rom wusste, Pilatus macht seinen Job nicht besonders gut. Und Pilatus wusste, okay, ich muss jetzt aufpassen. Wenn ich jetzt nämlich hier einen Aufstand auslöse, dann kann es mir ganz schnell passieren, dass mich der Kaiser in Rom absetzt und vielleicht sogar hinrichten lässt. Und Pilatus stand da, er sah Jesus und Jesus beeindruckte ihn. Pilatus staunte, er wunderte sich. Ja, dieser selbsternannte König der Juden. Ja, vielleicht ist er ein bisschen irre, aber irgendwas hat er, was anders ist. Und Pilatus wusste, dass er unschuldig war. Ich habe mal gehört, dass es bei Verhörmethoden von Geheimdiensten so funktioniert, wenn jemand irgendwas leugnet. Also da hat man einen Angeklagten und der leugnet, dass er etwas getan hat. Dann verhört man ihn einfach stundenlang, bis er nicht mehr kann und dann noch weiter. Und die Taktik geht so, dass in den allermeisten Fällen Menschen, die tatsächlich unschuldig sind, auch noch wenn sie nicht mehr können, sich weiter selbst verteidigen und sagen, ich war es nicht, ich war es nicht, ich war es nicht. Und Menschen, die lügen, die quasi das gemacht haben, was ihnen vorgeworfen wird und sagen, ich war es nicht, die werden dann nach vielen Stunden, wenn sie nicht mehr können, irgendwann einknicken. Es gibt so ein Wissen von Geheimdiensten, dass das so funktioniert. Und so werden Menschen dann gefoltert sozusagen, lange wach gehalten und irgendwann kommt man dann drauf und in den meisten Fällen funktioniert es, dass sie die Wahrheit sagen. Und das war bei Jesus hier völlig anders. Jesus war unschuldig, Pilatus wusste das, aber Jesus verteidigte sich nicht selbst. Und das ließ Pilatus nicht unbeeindruckt. Er staunte und ich glaube, es ist eine gute Sache, über Jesus zu staunen. Ja, wir haben heute oft das Problem, dass wir zu wenig über Jesus staunen. Wisst ihr, da kommt so eine Frage seit dem Kindergottesdienst, das betrifft vor allem die von euch, die schon in christlichen Familien aufgewachsen sind. Ja, seit ihr 2 oder 3 wart, kennt ihr die Geschichten aus der Bibel. Und dann stellt euch jemand eine Frage und ihr seid mittlerweile 13 oder 15 oder 17 und die Antwort ist sowieso Jesus. Ja, ist ja klar. Ja. Es ist manchmal gar nicht so schlecht, sich mal wieder neu über Jesus zu wundern, über Jesus zu staunen. Denn es zeigt, dass uns Jesus nicht egal ist. Ja, es zeigt, dass er uns weder egal ist, noch dass wir schon so viel von ihm gehört haben, dass wir eigentlich schon alles kennen und er uns eigentlich komplett kalt lässt. Und all diesen Menschen, die sich gar nicht mehr wundern über Jesus, die gar nicht mehr über ihn staunen, denen hat Pilatus tatsächlich etwas voraus. Aber auf der anderen Seite ist diese Tatsache, dass er über Jesus staunte, zu wenig. Viele Juden hatten sich über Jesus gewundert. Viele haben über ihn gestaunt. Manche haben ihn sogar bewundert. Aber die meisten waren nicht zu Nachfolgern geworden. Ja, als Jesus ihnen klar macht, es kann alles kosten, mir nachzufolgen, da sind viele wieder gegangen. Wisst ihr, damals wie heute gilt der Grundsatz, dass es nicht reicht, Jesus nur irgendwie gut zu finden oder ihn zu bewundern. An ihn zu glauben heißt, das ganze Leben auf ihn zu bauen, heißt, Dinge aufzugeben für ihn. Und das war das große Problem, denn dazu waren die meisten Juden zur damaligen Zeit in Israel nicht bereit. Und dazu war auch Pilatus nicht bereit. Der war nicht bereit, für diesen unschuldigen Jesus seine Karriere aufs Spiel zu setzen. Er staunte über den König der Juden. Und die Frage an dich ist, staunst du eigentlich noch über Jesus? Oder ist er für dich schon normal? Und wenn du dann staunst, dann bleib nicht beim Staunen stehen, sondern werd ein staunender Nachfolger. Ja, das war der Schritt, den Pilatus nämlich nicht tat. Und das war sein Problem. Ja, und wenn Pilatus hier über Jesus staunte, dann war sein Problem ja immer noch nicht gelöst. Ja, soll ich jetzt einen Unschuldigen verurteilen, nur um das Volk ruhig zu stellen? Soll ich das machen, ja oder nein? Zweitens, ein König, wie ihn die Welt noch nie gesehen hat, weil er mit uns tauscht. Plötzlich wurde die Angelegenheit für Pilatus noch komplizierter. Ja, es war gerade Passafest in Jerusalem und zu festlichen Anlässen, wie wir hier erfahren, hat Pilatus den Brauch gehabt, den Juden einen Gefangenen freizugeben, den sie wollten. Ja, manchmal haben irgendwelche Juden irgendwas Dummes gemacht, haben die Römer sie gefangen genommen und dann hat er eben gesagt, okay, zum Fest schenke ich ihnen immer einen, der kommt dann frei, das macht mir jetzt, tut mir nicht sonderlich weh und ich habe es mir ja mit den Juden durch die Tempelschatzaktion schon ein bisschen verscherzt und ich hoffe, dass ich mich so wieder so ein bisschen beliebt machen kann. Und auch dieses Mal wollten die Juden wieder ihr Geschenk haben. Sie wollten einen Gefangenen freigelassen haben. Und Pilatus dachte sich, super, ich nutze den Brauch jetzt einfach und gebe ihnen diesen Jesus frei. Vielleicht kann ich so meinen Kopf aus der Schlinge ziehen. Dann muss ich keinen Unschuldigen verurteilen und gleichzeitig stelle ich das Volk zufrieden. Und er dachte sich, ich stelle sie jetzt vor eine wirklich entscheidende Frage. Sie dürfen sich sogar aussuchen, wen ich ihnen freigeben soll. Entweder Jesus oder ein Mann namens Barabbas. Barabbas war das, was wir heute einen Terroristen nennen würden. Ja, so ein Typ, mit dem keiner eigentlich was zu tun haben wollte. Da willst du einfach nicht, dass der frei rumläuft. Ja, dem willst du nicht bei Dunkelheit begegnen, dem willst du noch schon gar nicht oder dem willst du noch nicht mal begegnen, wenn es noch hell ist. Das ist so ein Typ, wenn der im Gefängnis sitzt, denken sich alle, egal ob sie Juden oder Römer sind, ganz gut, dass der da ist. Pilatus dachte sich wahrscheinlich, okay, wenn ich jetzt einen Verrückten und einen Terroristen vor die Volksmenge stelle, werden sie sich ja wohl hoffentlich für den Verrückten entscheiden. Pilatus glaubte, dass die Juden ihn aus Neid töten wollten. Und deswegen dachte er, es kann ja nicht so schwer sein. Aber er verstand nicht, was das eigentliche Problem war. Warum sie ihn eigentlich hassten. Das Problem war nicht nur, dass sie neidisch waren. Das Problem war, dass Jesus den Kern ihres Glaubens, den Kern von dem, was sie überzeugt waren, das hatte Jesus auf den Kopf gestellt. Und er hatte dabei ihre Selbstgerechtigkeit entlarvt. Ja, ihre These war ja, ich arbeite mich selbst dadurch, dass ich super bin, dass ich von Abraham abstamme und alle Gesetze halte, in den Himmel hoch. Und Jesus sagte, kannst du probieren, wirst du aber nicht schaffen. Auf jeden Fall hoffte Pilatus immer noch, dass sie sich für Jesus entscheiden würden. Aber das Volk war nicht zu beruhigen. Ja, sie wollten Barabbas, den Mörder, den Terroristen frei bekommen und Jesus gekreuzigt sehen. Angestachelt von den obersten Juden brüllte das Volk, kreuzige ihn. Und wahrscheinlich waren es zu einem Großteil dieselben Leute, die nur eine Woche vorher, als Jesus auf dem kleinen Esel nach Jerusalem reingeritten war, gerufen haben, Hosianna, gepriesen sei der, welcher kommt im Namen des Herrn. Wisst ihr, zwischen gepriesen sei Gott und kreuzige ihn, lag nur eine Woche. Was war das Problem? Diese Leute hatten das gleiche Problem, was Pilatus auch hatte. Sie haben Jesus bewundert, aber sie waren nicht bereit, ihm nachzufolgen. Das war das Problem. Sie gaben sich auch nicht damit zufrieden, einfach den Tod von Jesus zu fordern. Es musste schon die Strafe sein, die den schlimmsten Verbrechern im Römischen Reich vorbehalten war, nämlich die Kreuzigung. Ja, auf der einen Seite war sie enorm schmerzhaft, weil die gekreuzigten Menschen sehr langsam starben und das, indem sie irgendwas oder irgendeine Mischung aus Verbluten, Ersticken und Verdursten erlitten. Und auf der anderen Seite raubte diese Hinrichtungsmethode den Menschen ihre letzte Würde, weil sie stundenlang, manchmal tagelang, splitterfasernackt an einem Holzpfahl hingen. Pilatus gefällt die Situation gar nicht. Und deswegen fragt er in die Menge zurück, Vers 14, was hat er denn Böses getan? Jetzt sagt es mir doch mal wirklich. Es kann doch nicht sein, dass er nur behauptet, euer König zu sein und ihr wollt ihn deswegen gleich kreuzigen lassen. Und anstatt auf die Frage zu antworten, brüllt die Volksmenge weiter, kreuzige ihn. Wisst ihr, es ist faszinierend, wie Markus uns hier deutlich macht, was der Unterschied zwischen Jesus und der Volksmenge ist. Das Volk ist die ganze Zeit am Rumschreien und Jesus schweigt. Und ich meine wirklich Rumschreien, weil das Rumschreien ist auch nicht irgendwie sinnvoll. Ja? Pilatus stellt eine Frage, Antwort passt überhaupt nicht zur Frage. Ist einfach nur Geschrei. Kreuzige ihn. Und als Reaktion auf ihr Geschrei gab Pilatus auf. Ja, irgendwann hat Pilatus gemerkt, ich kann hier fragen, ich kann sagen, was ich will. Die Antwort ist eh immer, kreuzige ihn. Und so kam Barabbas frei und Jesus übergab er den Soldaten, um ihn zu kreuzigen. Während die Begründung in Vers 15, die verurteilt Pilatus. Dort steht, weil nun Pilatus die Menge befriedigen wollte, verurteilte er Jesus. Judas hat Jesus für Geld verkauft. Pilatus hat Jesus für seine Karriere verkauft. Ja, Johannes berichtet uns dann, was hinter den Kulissen passierte. Die Juden sind nämlich nochmal im Geheimen zu Pilatus und haben gesagt, Pilatus, wenn du ihn nicht kreuzigen lässt, dann gehen wir zum Kaiser und erzählen ihm, was für ein schlechter Statthalter du bist. Pilatus staunte über Jesus, aber er zog nicht die richtigen Konsequenzen. Und die Welt, die wir hier sehen, die ist völlig verkehrt. Ja, da ist ein korrupter Richter und der wird zum Spielball der Volksinteressen. Dann ist da ein verurteilter Terrorist und Schwerverbrecher und der kommt frei. Er ist ein Volk voller Sünder und dieses Volk voller Sünder wird zum Richter über den Schuldlosen. Und dann ist da ein völlig unschuldiger König und der wird zum Tod verurteilt. Das ist eine völlig verkehrte Welt. Aber genau das ist die Welt des Evangeliums. Genau darum geht es bei Jesus damals und auch heute. Es geht um einen verurteilten, gerechten König. Und es geht um uns, die wir freigesprochene Ungerechte sind. Jesus hatte es schon vorher selbst über sich gesagt. Das ist vielleicht der zentrale Vers vom Markus-Evangelium, Markus Kapitel 10, Vers 45. Denn auch der Menschensohn, also ich, Jesus, der Menschensohn ist nicht gekommen, dass er sich dienen lasse, sondern dass er diene und sein Leben gebe als Lösegeld für viele. Oder Petrus erklärt es in seinem ersten Brief, dort schreibt er, denn auch Christus hat einmal für die Sünden gelitten, der Gerechte für die Ungerechten, damit er euch Ungerechte zu Gott führte. Ja, wir sehen dieses Volk und ich weiß nicht, was ihr für Gefühle habt. Ich lese diese Geschichte und denke, was für Leute. Ich meine, perfekt bin ich ja auch nicht, ne? Also, nee. Aber hätte ich damals gelebt, also ob ich jetzt zu Jesus gestanden hätte, vielleicht wäre ich auch weggerannt. Ja, okay. Aber in der Volksmenge wäre ich nicht gewesen. Also da hätte ich nicht mitgemacht. Ja, perfekt bin ich zwar nicht, aber so schlimm wie die, das bin ich auch nicht. Ja, wir neigen dazu, so zu denken. Aber wenn wir so denken, dann unterschätzen wir uns selbst. Die schlechte Nachricht, die schlimme Nachricht ist, du bist zu viel mehr fähig, als du es glaubst. Ich habe vor ein paar Jahren in der Tageszeitung mal Folgendes gelesen. Das war ein Bericht über einen ehemaligen Kriminalkommissar, der ein Buch geschrieben hat. Und der Bericht ging so. Auf den ersten Blick wirkt der ehemalige Kriminalkommissar Josef Wilfling ziemlich gemütlich. Doch das, was er zu verkünden hat, ist das Gegenteil davon. Es ist unheimlich. In uns allen steckt ein Mörder, sagt Wilfling. Und wenn es Menschen gibt, die das beurteilen können, gehört er zu ihnen. 42 Jahre lang war er bei der Polizei, mehr als 20 davon hat er für die Münchner Mordkommission gearbeitet. Von 2002 bis zu seiner Pensionierung im Jahr 2009 leitete er die Abteilung. Er schreibt in seinem Buch, täglich werden Menschen zu Mördern, von denen niemand geglaubt hätte, dass sie jemals zu solchen Taten fähig sein könnten, am allerwenigsten sie selbst. Schreibt er nun in seinem Buch Unheil, das in dieser Woche erschienen ist. Unter dem Untertitel Warum jeder zu Mörder werden kann, schildert Wilfling auf 300 Seiten Fälle aus der Arbeit als Mordermittler und er legt nahe, der Mörder, das ist oft ein Mensch wie du und ich. Ich glaube nicht, dass der Mann, der dieses Buch geschrieben hat, Christ ist. Aber er hat eine ganz wichtige Sache verstanden. Jeder Mensch ist zu jeder Sünde in der Lage. Glaube nicht, dass du damals nicht dabei gewesen wärst, als die Volksmenge geschrien hat, kreuzige ihn. Aber dagegen setzt diese Geschichte die gute Nachricht. Wenn du an Jesus glaubst, dann tauscht er mit dir. Er schenkt dir seine Gerechtigkeit. Er behandelt dich so, als wärst du selbst für alle deine Sünden gestorben und hättest das sündlose Leben gelebt, das er gelebt hat. Das ist das Evangelium im Kern. Und das ist das, was wir hier schon mal bildhaft sehen am Beispiel von Jesus und Barabbas. Ja, versetzt euch mal in Barabbas rein. Der Terrorist, der Mörder, der saß im Gefängnis und ich bin mir ziemlich sicher, der wusste ganz genau, ich sitze völlig zurecht hier. Und dann kommt er plötzlich frei, weil Jesus mit ihm getauscht hatte. Ja, es ist wieder ironisch. Am Anfang der Geschichte bringen die Juden Jesus zu Pilatus mit der Begründung, Jesus ernennt sich selbst als König und er ist ein Terrorist gegen das Römische Reich. Und am Ende kommt jemand frei, der wirklich ein Terrorist ist. Von den Römern höchstpersönlich freigelassen. Und für Jesus beginnt jetzt die letzte Etappe auf dem Weg zum Kreuz. Ein König, wie ihn die Welt noch nie gesehen hat, weil er für uns in den Tod geht. Ja, ab Vers 16 ist Pilatus mit Jesus fertig. Er hat sich entschieden. Für sich selbst, für seine Karriere gegen Jesus. Und die Soldaten nehmen Jesus mit ins Prätorium. Das ist so ein großer römischer Platz, meistens mit so einem Säulengang drumherum. Dort haben die Soldaten immer ihre Übungen, ihre Formationen gemacht. Und dort waren ungefähr 600 Soldaten zusammen, eine komplette Kohorte. Und in diesem Hof wird Jesus als König verehrt. Zum ersten Mal kommen Menschen auf die Idee, ihn wirklich wie einen König zu behandeln. Er bekommt eine Krone, einen majestätischen Mantel, ihm wird gehuldigt, die Menschen fallen vor ihm nieder, beziehungsweise knien sich hin und sagen, sei gegrüßt, du König der Juden. Wenn man das so hört, klingt das auf den ersten Blick wie der Höhepunkt seines bisherigen Lebens. Jesus ist angekommen. Wollte er nicht nach Jerusalem einmarschieren, um endlich der König zu werden? Endlich erkennen ihn die Menschen als König an und behandeln ihn auch so. Aber was wie der Höhepunkt einer Karriere klingt, ist der vorläufige Tiefpunkt. Der Mantel war wahrscheinlich ein billiges Stück rotes Stoff. Die Krone ist aus Dorn und sorgt wahrscheinlich dafür, dass Jesus das Blut aus der aufgeritzten Stirn in die Augen läuft. Und die Huldigung, das ist beißender Spott. Guckt euch mal diesen jämmerlichen König an. Ich meine, wenn die römischen Soldaten eines Tages mal vor Gott stehen werden, dann werden sie erkennen, dass das mit Abstand Dümmste waren, was sie in ihrem Leben jemals getan hatten. Sie hatten den König der Welt vor sich, ihren eigenen Schöpfer, ohne den sie nichts tun können. Und statt ihn anzubeten, machen sie ihn drastisch lächerlich. Und warum hat Jesus all das über sich ergehen lassen? Die Antwort ist wieder, weil er mit uns tauscht. Und es geht noch weiter, noch tiefer. Diese Verspottung war der vorläufige Tiefpunkt, aber jetzt führten sie Jesus zu seiner Hinrichtungsstätte, Vers 20. Dazu legten sie Jesus den Querbalken des Kreuzes auf die Schultern. Es war üblich, dass sich verurteilte Schwerverbrecher im Römischen Reich, dass die selbst ihren Querbalken zum Ort der Kreuzigung tragen mussten. Es ging vom Prätorium aus durch halb Jerusalem, durch das Stadttor hinauf zu einem kleinen Hügel und den nannte man auf Hebräisch Golgatha. Und mitten auf dem Weg wurde Jesus wahrscheinlich zu schwach. Ja, normalerweise wurden gekreuzigte Menschen vorher nicht so ausgepeitscht, wie das Jesus wurde. Deswegen hatten sie meistens noch die Kraft, ihr Kreuz selbst am Ort der Kreuzigung zu tragen. Jesus hatte diese Kraft nicht mehr. Und deswegen musste ein Mann, der Simon hieß, ihm den Querbalken dann zum Ort der Kreuzigung tragen. Und dort angekommen, kreuzigen sie Jesus. Und rechts und links zwei weitere Verbrecher. Und bei einer Kreuzigung wurden den Angeklagten Nägel durch die Arme und die Füße geschlagen. Und dann zog man den Querbalken am Längsbalken hoch. Und dort hingen sie in den meisten Fällen nackt in der Sonne und waren einem stundenlangen Todeskampf ausgeliefert, der manchmal sogar tagelang dauerte. Und obwohl eine Kreuzigung derart grausam war, wie wir es uns wahrscheinlich überhaupt nicht vorstellen können, handelt Markus die Details in einem Satz ab. Schaut mal in Vers 24. Dort steht einfach nur, und nachdem sie ihn gekreuzigt hatten. Nichts von Nägeln, nichts von wie die das jetzt genau machten. Ja, wenn ihr mal einen Jesus-Film gesehen habt, dann werdet ihr feststellen, das nimmt ziemlich viel Raum ein, wie er da gekreuzigt wird und wie grausam das alles ist. Bei Markus nur einen halben Vers. Warum? Gerade da, wo die ganze Geschichte zu ihrem Höhepunkt kommt, wird nicht viel Zeit darauf verwendet, die grausamen Einzelheiten zu berichten. Und ich glaube, der Grund dafür ist, dass die Leiden zweifellos sehr, sehr groß waren, diese körperlichen Leiden, an diesem Kreuz zu hängen. Aber wäre der Zweck von Jesu Tod am Kreuz gewesen, uns zu zeigen, wie viel ein Mensch an Leid aushalten kann, an körperlichem Leid, dann wäre das noch nicht sehr überzeugend gewesen. Das Kreuz war schlimm, aber ich bin davon überzeugt, dass es Menschen gab, die körperlich gesehen schwerer gelitten haben als Jesus. Dort am Kreuz trug Jesus den Zorn Gottes über unsere Schuld. Ludwig hat das erzählt, als es um den Garten Gethsemane ging. Er trank den Kelch des Zornes Gottes. Gott goss seinen Zorn über Jesus aus. Ich werde es morgen in der Predigt nochmal genauer erklären. Jesus bezahlte für uns, für unsere Schuld. Und das war das, worum es eigentlich ging. Und deswegen, das ist der Grund, warum die körperlichen Leiden fast eine Kleinigkeit sind im Vergleich zu dem, was Jesus wirklich durchgemacht hat. Als sein eigener Vater ihm den ganzen Zorn über die Sünden seiner Kinder auf die Schultern legte. Darum ging es wirklich an diesem Tag. Und nachdem die Soldaten dann Jesus gekreuzigt hatten, da führten sie noch einen Auftrag aus, den sie von Pilatus bekommen hatten. Normalerweise brachten die Römer nämlich ein Schild über dem Kreuz an und auf dem Schild schrieben sie, was das Verbrechen war von demjenigen, der dort hing. Das hatte abschreckende Wirkung. Ja, stellt euch vor, ihr geht so sonntagnachmittags spazieren und plötzlich würde am Rand vom Waldweg ein nackter Mann an einem Kreuz hängen und hätte ein Schild oben drüber, wo drauf steht, der hat das und das gemacht. Ich glaube, ihr würdet dieses Ereignis euer ganzes Leben nicht mehr vergessen. Und wenn ihr irgendwann mal auf die Idee kommen solltet, auch sowas zu machen, wie dieser Mann damals gemacht hat, dann würdet ihr an diesen Mann denken und euch überlegen, das lasse ich lieber sein. Und das war die Funktion. So haben die Römer versucht, ihre Untertanen auf Kurs zu halten. Aber was sollte man denn bei Jesus jetzt da oben auf das Schild draufschreiben? Pilatus dachte sich, ach, Jesus kriegt sein Schild. Ich kann ja nicht draufschreiben, unschuldig, aber ich kann die Juden jetzt mal so richtig ärgern. Ja, die Juden hatten ihn ja erpresst. Die haben ja gesagt, wir gehen zum Kaiser und wenn du nicht machst, was wir sagen, dann sagen wir dem Kaiser, dass du ein echt mieser Statthalter bist. Hat sich der Pilatus gedacht, ach, ich schlage jetzt mal zurück. Ich schreibe da mal oben drauf, Jesus von Nazareth, der König der Juden. Und die Juden, die Pharisäer und die Schriftgelehrten und der Hohe Rat, die regten sich dermaßen über dieses Schild auf. Ja, denn sie waren ja die Juden und jetzt hing da jemand, der das Verbrechen hatte, König der Juden zu sein. Ja, das Ergebnis von diesem Wettstreit zwischen Pilatus und den obersten Juden war dieses Schild. Aber man muss sich das mal vor Augen malen. Wir als Christen verehren einen König, dessen Königtum in dem Moment für die Welt sichtbar gemacht wurde, als er sterbend an einem Kreuz hing. Ja, das ist die Ironie auf die Spitze getrieben. In Vers 26 hängt Jesus an einem Kreuz und jetzt steht wirklich deutlich über ihm dieses Schild, hier ist der König der Juden. Und ich möchte ganz bewusst an der Stelle heute stehen bleiben. Als Jesus da mit diesem Schild über dem Kopf am Kreuz hängt. Wisst ihr, Jesus der König. In Kolosser 1 wird er beschrieben, was er alles macht. Dort steht, dass in ihm alles erschaffen ist. Und dort steht auch, dass alles, was es in dieser Welt gibt, also diese Kanzel hier und dieses Mikro und der Tisch, an dem ihr sitzt und der Stuhl, auf dem ihr sitzt, der besteht aus Atomen und diese Atome halten überhaupt nur zusammen, weil Jesus selbst sie zusammenhält. Die Wahrheit ist, hätte Jesus, als er an diesem Kreuz hing, nicht die Atome zusammengehalten, die dieses Kreuz ausgemacht haben, dann wäre das Kreuz in seine Einzelteile zerfallen. Merkt ihr, wie freiwillig Jesus da hing? Er ist wirklich ein König, wie ihn die Welt noch nicht gesehen hat. Niemals wird er im Markus-Evangelium als König bezeichnet. Bis zu unserem Abschnitt heute. Da gleich fünfmal. Vers 2, Vers 9, Vers 12, Vers 18 und Vers 26. Und Jesus selbst sagt die ganze Zeit nichts. Jesus schweigt. Außer einmal in Vers 2, da sagt er kurz, du sagst es. Das ist griechisch für ja. Und doch sagt er durch sein Wort heute Abend etwas zu dir. Und zwar etwas sehr Wichtiges. Er sagt, weil dein Leben jeden Tag durch die Sünde, die du anhäufst, schreit, kreuzige ihn. Weil du bildlich gesprochen zu dieser Menge dazugehörst. Deswegen habe ich das alles auf mich genommen. Und wenn du daran glaubst, dann bist du frei. Frei von der Angst vor dem Tod. Nicht frei aus einem irdischen Gefängnis wie Barabbas. Sondern frei von der Angst vor dem Tod, weil du eines Tages bei mir sein wirst. Und wisst ihr, der Tag liegt noch in der Zukunft. Aber wenn dieser Tag kommt, dann kommt Jesus wieder und dann hängt nicht ein Schild über seinem Kopf am Kreuz, sondern dann ist an seinem Oberschenkel ein Schriftzug und da steht drauf, König der Könige und Herr der Herren. Wir lesen das in Offenbarung Kapitel 19. Und wenn Jesus dann wiederkommt, dann ist er auch ein König, wie ihn die Welt noch nicht gesehen hat. Aber nicht ein König, wie ihn die Welt noch nie gesehen hat, weil er so gedemütigt und so geschlagen und so halb tot ist. Sondern dann ist er ein König, wie ihn die Welt noch nicht gesehen hat, weil er so viel stärker und so viel herrlicher und so viel mächtiger ist als alle anderen Könige, die es jemals in dieser Welt gegeben hat. Amen.